NDR Info. Das Forum.
Nordkorea versetzt mit seinen Atombomben und Raketentests die Welt in Aufruhr. Die Krise hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Im Rahmen der Diskussionsreihe Grenzgänger, Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler von NDR Info, NDR Fernsehen und GIGA-Institut, analysierten die Podiumsteilnehmer die Sicherheitslage und deren Auswirkungen auf die Region und darüber hinaus. Es berichteten und diskutierten Uwe Schwering, Korrespondent der ARD in Tokio, Martin Ganselmeier, ARD-Korrespondent in Washington und Professor Dr. Patrick Köllner, der Direktor des GIGA-Instituts für Asienstudien. Die Moderation hatte Julia Niharika Sen.
Bevor es gleich politisch wird, vielleicht erstmal eine ganz persönliche Frage an Sie drei. Welches Gefühl kommt in Ihnen hoch, wenn Sie das Wort Nordkorea im Moment hören?
Ein Gefühl der Unruhe, ein Gefühl der Nervosität, denn das ist mit Abstand der gefährlichste Konflikt auf der Welt. Und das ist auch als Korrespondent, ist einem nicht so wohl zumute, wenn man weiß, wie der jetzige amerikanische Präsident agiert.
Wie geht's Ihnen, Uwe Schwering?
Vakuum. Ich frage mich die ganze Zeit, bin Fußballfan, was passiert als nächstes? Wer packt welchen Spielzug aus und wer reagiert wie darauf? Es ist spannend und das ist es.
Professor Köllner?
Nun, zum einen freut man sich natürlich als Wissenschaftler, wenn ein Land, mit dem man sich intensiv beschäftigt, auch im medialen Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass es gerade im September, als ja dieser Schlagabtausch seinen Höhepunkt gefunden hat zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, mir auch mulmig zumute war.
Sie beide, Uwe Schwering und Professor Köllner, waren schon mal selbst dort. Was haben Sie dort erlebt?
Das war 2015, 70 Jahre Arbeiterpartei. Im Grunde ist auch egal, was die jetzt an runden Geburtstag feiern. Es gibt einen festen Kalender im Jahr, dann gibt es meistens eine Parade, wir waren dann da. Es war ein Gesamtschauspiel, als das habe ich es empfunden. Ich habe mir eigentlich immer schon gesagt, ich glaube niemandem etwas, weder aus Nordkorea selber oder auch solchen Leuten, außer Ihnen vielleicht, Herr Köllner, die versuchen, über Nordkorea zu urteilen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass niemand irgendetwas Genaues weiß. Wir wissen nicht mal, wer in dem Land das Sagen hat. Und wir haben dann eine Gesamtinszenierung erlebt, Fahrt vom Flughafen, eine lange Straße runter, wo die Leute offensichtlich orchestriert zu diesen Murals, diesen großen Wandmalereien gegangen sind, während wir mit dem Bus durchfuhren und ihren großen, supergroßen und obersten Führern huldigten. Alles war gefegt, geputzt und die Leute sahen gut aus, adrett gekleidet. Und ich dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und ich glaube bis heute nicht, dass da irgendwas dran ist. Ich halte das für inszeniert.
Jetzt haben wir ja bestimmte Bilder von Nordkorea im Kopf, zum Beispiel von vielen Menschen, die in Armut leben, die hungern. Haben Sie sowas gesehen? Gibt es das noch oder hat sich die Situation erheblich verbessert?
Ich persönlich kann das nicht beurteilen, weil wir nur in der Stadt unterwegs waren. Daran hat das Regime ja auch ein Interesse, dass wir die Kulissen in Pyongyang sehen, die den Eindruck erwecken sollen, es ginge voran. Das tut es zweifelsohne auch. Ich glaube aber, dass es ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt. Wir wissen aus Filmmaterial, was aus dem Land geschmuggelt wird. Wir wissen von sogenannten, also von Flüchtlingen, von Überläufern, die möglicherweise auch Material mitbringen, wie es draußen im Land aussieht. Es hat sich sicherlich verbessert, aber es ist, glaube ich, immer noch ein großes Gefälle. Wer die Möglichkeit hat, sollte mal solche Organisationen auch im Internet einfach besuchen, wie North Korea Strategy Center, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Land gewissermaßen mit Informationen zu unterwandern. Da werden also Harddrives reingebracht, kleine USB-Sticks und so weiter. Und damit die A von uns oder von Südkorea insbesondere eine Vorstellung haben, wie es da aussieht, aber es geht natürlich auch Material in die andere Richtung. Da gibt es eine Firma bei uns in Osaka, die unter der Hand Kameras nach Nordkorea reinschmuggeln. Dann drehen Leute und das Material geht dann auch wieder in die andere Richtung. Jetzt haben wir schon lange nichts mehr bekommen, was dafür spricht, dass es schwieriger geworden ist.
Wann waren Sie dort und was haben Sie dort erlebt?
Also meine Aufenthalte waren in 2000 und 2002. Ich habe das damals als extrem erhellend empfunden, denn es ist eine Sache, ob man nun halt von den Dingen halt hört und über die Medien das halt wahrnimmt oder dort halt selbst mit den Personen spricht und soweit das möglich ist, halt die Finger auf den Puls legen kann. Es ist einfach von elementarer Bedeutung, auch die dortigen Standpunkte halt wahrzunehmen und es nicht durch die teilweise eben auch verzerrte Medienberichterstattung dann halt nur zu sehen.
Wenn Sie sagen dortige Standpunkte, wer waren denn Ihre Gesprächspartner?
Nun, man hat die Möglichkeit, natürlich mit ausgewählten Gesprächspartnern in den Ministerien zu sprechen. Für mich selbst war es auch sehr interessant, halt mit Wissenschaftlern zu sprechen, sei es nun an der Akademie für Sozialwissenschaften oder an der Kim-Il-Sung-Universität. Und natürlich hat man dort, und gerade zu den damaligen Zeiten, auch ein sehr großes halt internationales Kontingent, Diplomaten, die Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, die auch alle in einem Areal untergebracht sind. Und insofern schon die Möglichkeiten, da vielfältige Stimmen einzufangen.
Auch die Deutschen haben dort eine Botschaft. Es gibt einen Botschafter. Haben Sie den getroffen? Wie arbeitet er dort?
In der Tat, ich hatte sogar das Privileg, zweimal direkt an der Botschaft untergebracht zu sein. Wir haben eine vergleichsweise große Botschaft in Pyongyang. Das ist noch so ein Vermächtnis halt DDR-Zeiten. Wir haben die DDR-Botschaft übernommen. Irgendwann dann festgestellt, dass diese natürlich etwas groß ist für die derzeitige Besatzung dort, die aus einem Botschafter, einem weiteren Mitarbeiter des höheren Dienstes und dann auch technischen Personal besteht. De facto ist das was wie eine EU-Botschaft geworden. Die Briten sitzen mit drin, zeitweise saß ein italienischer Handelsvertreter mit drin. Und das ist ja eben nur ein Ausschnitt. Es gibt weitere Botschaften, die vor Ort dann vertreten sind.
Die USA haben keine Botschaft in Pyongyang. Sie befinden sich technisch noch im Kriegszustand. Wie kommt das?
Ja, es gab den Koreakrieg 1950 bis 1953 und der endete mit einem Waffenstillstand. Aber man ist eigentlich nie dazu gekommen zu sagen, wir führen das über in einen dauerhaften Friedensvertrag. Das ist auch bewusst nicht gewünscht. Das ist eine der Forderungen von Nordkorea, dass dies irgendwann passiert. Die USA haben das bewusst abgelehnt, Südkorea lehnt das ab. Das ist sicherlich einer der Ziele, die Kim Jong-un hat, um das irgendwann zu erreichen. Deswegen ist dieser etwas schwierige Zustand da.
Nun war ein Amerikaner, nämlich der amerikanische Präsident, fast in Nordkorea. Er hat sich laut CNN in die demilitarisierte Zone, also zwischen Nord- und Südkorea, begeben, mit seinem Hubschrauber, glaube ich. Und es hieß dann, er hätte angeblich wieder aufgeben müssen aus Schlechtwettergründen. Was steckt dahinter?
Ja, das sollte ein Coup werden, den Donald Trump geplant hatte. Ich habe die Briefings noch mitgemacht in Washington für die mitreisenden Korrespondenten. Und da wurde ganz klar gesagt, das wäre viel zu gefährlich, an die demilitarisierte Zone zu reisen. Das würde auch als Provokation in Nordkorea wahrgenommen werden. Insofern gingen alle davon aus, dass er dort nicht hinreisen wird. Jetzt im Nachhinein ist das klassisch Donald Trump. Er wollte diese Bilder, er wollte dort an die Grenze reisen, er wollte mit breiten Schultern den Blick nach Nordkorea wenden und auch den nordkoreanischen Soldaten in die Augen schauen. Das wären sehr symbolträchtige Bilder gewesen, sowohl nach Hause, nach Amerika, aber auch Symbolkraft für Südkorea und Japan. Ich stehe mit breiten Schultern vor euch, Amerika wird euch beschützen. Das wäre ein Fototermin gewesen, ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Es ist nicht dazu gekommen, weil es Nebel war. Es war sehr neblig und es war zu gefährlich, im Nebel mit dem Hubschrauber an die Grenze zu fahren. Man befürchtete möglicherweise, in den Luftraum Nordkoreas zu gelangen. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Man kehrte um, wartete etwa eine Stunde. Und Journalisten, die dabei waren, haben berichtet, Donald Trump tobte. Er wollte unbedingt diesen Fototermin. Der Nebel löste sich nicht auf und das muss Donald Trump dann auch akzeptieren. Auch als mächtiger Präsident der Vereinigten Staaten kann er das Wetter noch nicht beeinflussen.
Aber das heißt, Sie sagen zum einen, es hätte ein Coup sein sollen, trotzdem waren Journalisten schon mit an Bord, also ein geplanter Coup.
Es war ein geplanter Coup. Die Journalisten sind früh morgens schon geweckt worden, aufmerksam gemacht worden, dass ein zusätzlicher Höhepunkt im Besuchskalender hinzugekommen ist. Und natürlich als Journalist sagt man da nicht nein. Man ist also sehr früh aufgebrochen und das Ganze sollte wirklich ein Überraschungscoup werden. Hat nicht geklappt.
Aber ich meine, es klingt ja auch verdammt gefährlich, so nah dann an die nordkoreanische Grenze heranzufliegen, denn es ist ja bewusst eine demilitarisierte Zone.
Aber das ist genau gewollt gewesen. Donald Trump hätte damit nach außen sehr eindrucksvoll bewiesen, ich scheue nicht zurück, ich stelle mich mutig hier hin, ich schaue denen in die Augen und meine Botschaft ist eine, wir werden nicht nachgeben und wir werden ja mit Gegendruck antworten.
Bisher hat er ja vor allen Dingen verbal provoziert. Der wohl eindrücklichste Auftritt war vor der UN-Vollversammlung. Wir schauen uns das noch mal kurz an.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself.
Droht also im schlimmsten Fall Nordkorea mit totaler Zerstörung, und die Antwort aus Nordkorea auch in der UN-Vollversammlung folgte auf dem Fuße.
Kein anderer als Donald Trump ist hier auf einer Selbstmordmission. Sollten unschuldige Menschen in den USA sterben, weil er uns selbstmörderisch angreift, ist er allein dafür verantwortlich zu machen. Auf Gewalt muss man mit Gewalt antworten. Nuklearwaffen der Tyrannei werden wir Atombomben der Gerechtigkeit entgegensetzen.
Ja, man hat fast das Gefühl, das ist Kindergartenniveau auf weltpolitischer Bühne. Wie gefährlich ist das?
Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, dass im vergangenen Jahr der zweite Mann der nordkoreanischen Botschaft in London übergelaufen ist. Wie heißt er? Yontek Ho oder so. Er hatte seinen ersten Auftritt in New York. Danach gab es verschiedene Interviews, auch mit der New York Times, glaube ich. Der gegenüber hat er gesagt, diese berechenbar unberechenbare Linie von Donald Trump hat eigentlich ihr Ziel nicht verfehlt. Denn nachdem er seine drei Zitate ausgepackt hatte von Fire and Fury und Totally Destroy, und es gab noch ein drittes Zitat, Rocket Man natürlich, hat es keinen Atomtest mehr gegeben, keinen unterirdischen, keinen Raketentest mehr. Und man kann ihm nur nachsagen, er sei total verrückt, ist vielleicht was dran. Vielleicht operiert er nach der Madman Theory, also damals wie Nixon im Vietnamkrieg. Aber das hat, glaube ich, das hat Methode. Und ich glaube, es hat auch auf nordkoreanischer Seite jetzt zunächst mal verfangen. Und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Jedenfalls, selbst aus dem nordkoreanischen Lager war zu hören, das hat Impact, das hinterlässt Eindruck.
Es war ja auch die Reaktion auf den Raketentest kurz zuvor. Wie gefährlich haben Sie das empfunden, was da passiert ist, dieses Ping-Pong-Spiel?
Ja, in der Tat, das hat eine ganz neue Qualität halt auch in die amerikanisch-nordkoreanischen Beziehungen gebracht, weil dieses Spiel mit der Unberechenbarkeit, das kannten wir schon seit längerer Zeit aus Nordkorea, das war insofern schon fast berechenbar. Nun haben wir das auf beiden Seiten, und ob dahinter eine Strategie steckt, oder ob das tatsächlich jetzt rein erratisches Verhalten dann darstellt. Ich glaube, da sind wir alle am Mutmaßen. Aber das ist es auch, was dann halt diese Unsicherheit halt so vorantreibt.
Ja, hier ist ja oft die erste Reaktion, wenn man es wieder irgendwo in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht, wer ist eigentlich verrückter von den beiden? Befinden wir uns jetzt in der Hand von zwei Männern, die eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie tun? Oder ist das tatsächlich total strategisch durchdacht, Herr Ganzelmann?
Ich habe viele Experten gefragt, die Donald Trump auch näher kennen, und die alle gesagt haben, da ist nicht zu viel Strategie, da ist viel Bauch. Und insofern, ich würde Uwe Schwering zustimmen. Wir haben letztens auch vom deutschen Botschafter in Washington gehört, der vorher lange Zeit in New York bei den Vereinten Nationen Botschafter war. Das ist schon, auch wenn er insgesamt Donald Trump kritisch sieht, schon erstaunlich ist, wie weit sich China jetzt bewegt hat. So gesehen kann man sagen, so massiv wie Donald Trump aufgetreten ist, diesen Druck, den er erzeugt hat, das war erfolgreich. China hat sich bewegt. Ob das dauerhaft so sein wird, das muss man dann sehen. Aber in der Tat, von diesen sehr heftigen verbalen Angriffen, das war man bei Nordkorea immer gewöhnt, das war immer so. Die amerikanischen Präsidenten haben bewusst das oft ins Leere laufen lassen und haben bewusst das oft ignoriert, um es auch nicht aufzuwerten. Und das ist, glaube ich, die neue Qualität bei Donald Trump. Es ist klassisch Donald Trump. Immer wenn er angegriffen wird, egal ob von Medien, ob von anderen Geschäftsleuten, er schlägt zurück. Und er sagt ja auch ganz offen, wenn mich jemand schlägt, ich schlage mit der zehnfachen Qualität zurück. Und das macht natürlich schon unruhig.
Nun hatte Barack Obama ihm ja sogar bei der Amtsübergabe nochmal mitgegeben, achte auf Nordkorea, ist eins unserer wichtigsten Themen. Hatte er sich das darauf achten so vorgestellt?
Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch in Deutschland daran zu erinnern, weil in Deutschland dieser Konflikt sicherlich nicht so präsent ist, wie er in Amerika immer war. Und es gab dieses berühmte Übergabegespräch zwischen Barack Obama und Donald Trump. Barack Obama hat wirklich sich sehr viel Zeit gelassen, hat auch alles angeboten, um Donald Trump elegant und auch mit einem viel Wissens-Know-how in dieses Amt zu helfen. Und am Ende hat Donald Trump selbst gesagt, ja, und das ist dann auch deutlich geworden, es gibt im Moment kein gefährlicheres Problem der Welt als Nordkorea, wie Nordkorea. Nordkorea ist das gefährlichste Problem und der Krisenherd der Welt. Das war noch deutlich, bevor die Nachricht kam, Nordkorea hat jetzt die Fähigkeit für eine Interkontinentalrakete. Insofern war das sicher immer auf der Agenda im Weißen Haus. Barack Obama hat sich halt anders verhalten. Er hat gesagt, diese Politik der strategischen Geduld, wir warten ab, wir reagieren nicht auf jede Provokation und durch Wirtschaftssanktionen und durch wirtschaftliche Maßnahmen wird dieses System irgendwann kollabieren. Und wir brauchen jetzt Geduld. Das wird vielleicht noch 5 Jahre dauern, das wird vielleicht noch 10 Jahre dauern, aber irgendwann wird Nordkorea nicht mehr sein. Donald Trump sieht das als Fehler an und Donald Trump sagt, sowas lasse ich mir nicht bieten. Obama hat falsch gehandelt, dessen Vorgänger George W. Bush hat falsch gehandelt und auch Bill Clinton, als das Problem begann in den 90er Jahren, die haben sich alle viel zu soft und viel zu nachlässig verhalten. Ich bin der erste Präsident, der jetzt mal Kontra gibt.
Das ist die Haltung von Donald Trump. Jetzt hat das Ganze ja im Prinzip so richtig Schwung aufgenommen. Sie haben es gerade gesagt, als klar war, dass die Waffen jetzt die Raketen eine größere Reichweite haben und auch offenbar die ersten Nukleartests erfolgreich waren. Wie erfolgreich sie nun waren, das können wir immer noch nicht sagen. Uwe, Sie haben ganz am Anfang, als wirklich hier alle sehr in Panik waren, als die ersten Tests da waren, haben Sie oft in den Schalten im Mittagsmagazin, in der Tagesschau und so weiter gesagt, Sie sind der Meinung, das ist gar nicht, also er will eigentlich nur gehört werden, der Kim Jong-un. Wir gucken uns mal einen kurzen Kommentar aus dem Mittagsmagazin an.
Also ein Krieg gilt nach wie vor als höchst unwahrscheinlich. Niemand will ihn und die gesamte Sicherheitsarchitektur in Ostasien ist so gefährlich, dass das schnell in einen größeren Konflikt münden könnte mit China und Russland als Nachbarn Nordkoreas an seinen Grenzen. Pyongyang und Washington kommunizieren, befehden sich ja bislang eigentlich nur über Staatspropaganda im Fernsehen und über Twitter-Accounts. Da ist also noch viel Raum für Verhandlungen, die es ja überhaupt noch nicht gegeben hat. Und auch wenn Donald Trump sagt, jetzt sei nicht die Zeit zu reden mit Nordkorea, so sagt doch sein Verteidigungsminister, Raum für Diplomatie gibt es immer. Und warum auch nicht? Denn bislang hat sich ja gezeigt, dass alles andere nicht geholfen hat.
Sie haben oft gesagt, Kim Jong-un will vor allen Dingen an den Verhandlungstisch zurückgebeten werden. Erreicht er das damit?
Ich glaube zumindest, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, welche Wege dann man geht, wer mit wem und wo redet und wann, ist im Moment noch völlig offen. Und ich meine, wir können nur hoffen, dass Donald Trump nicht direkt hinfährt und dann doch noch ein Burger mit ihm isst. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Kim Jong-un handelt wie der Manager einer Firma. Wenn wir mal dieses Land wie ein Unternehmen sehen, was muss der tun, damit es erfolgreich ist und überlebt? Und dann wählt er all die Strategien, die es braucht. Der ist also nicht verrückt, sondern der hat einen Plan. Und es gibt diese von ihm ja ausgerufene, ich glaube 2012, als er dann an die Macht kam, die Byung-Jin-Politik, also der gleichzeitige Ausbau der Nuklearabschreckung sowie der Wirtschaftspolitik. Es gibt jetzt einige, die sagen, auch aus Nordkorea habe ich den Interviews dann entnommen, man glaubt bald da zu sein, dass man dieses Ziel erreicht hat. Also mit 20 bis 60 Sprengköpfen kann man schon so viel Schaden anrichten, da kommt schon keiner und wirft mir was aufs Dach. Wenn das dann so ist, heißt es, wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann könne man sich der Wirtschaftspolitik zuwenden. Und da muss er natürlich nachlegen, Kim Jong-un, weil er sieht, dass es in Vietnam läuft, in China sowieso. Und irgendwann wird er seinen Leuten auch mal demonstrieren müssen, warum sie so lange auf so viel verzichten mussten. Denn dieses Atomprogramm ist sauteuer für ein solches Land. Nicht umsonst muss es ja auch die Sanktionen so heftig unterlaufen und so viel Quellen auftun. Aber bis dato macht er aus seiner Sicht eigentlich alles richtig. Und er verweist immer wieder, was das Überleben seines Staates anbelangt, auf Saddam Hussein, der kein Atomprogramm hatte, auf Gaddafi, der eines hatte und es abgegeben hat. Und er kann sagen, Leute, seht ihr, wenn ich dieses Abschreckungspotenzial nicht habe, dann sind wir geliefert. Und also tut er all das, um das zu vermeiden. Und er sagt auch, selbst Afghanistan hatte keins und zack, waren die Amis da.
Also nach dieser Logik verfährt er. Professor Köllner, wir haben gerade gehört, es gibt eine deutsche Botschaft, es gibt auch andere Botschafter oder Diplomaten in Pyongyang. Warum also das Ganze, warum kann man nicht auf anderen Wegen, die Amerikaner sagen ja auch, es gibt Kanäle, auf denen wir bereits kommunizieren, sich annähern?
Nun, ich würde zunächst gerne auf den Punkt eingehen, der hier aufgerufen worden ist, warum jetzt halt auch diese höhere Dichte von Nukleartests und von Raketentests in diesem Jahr. Es wird ja gerne auch in den Medien kolportiert, dass damit Signale gesendet werden sollen an die internationale Gemeinschaft. Ich denke, man sollte auf keinen Fall vergessen, dass damit auch wichtige Botschaften nach innen hin gemeint sind. Man wendet sich natürlich auch an die eigene Bevölkerung dort. Im Endeffekt, diplomatische Lösungen werden ja jetzt nicht von den Botschaften vor Ort in Pyongyang erarbeitet. Dafür gibt es dann halt Unterhändler.
Aber Sie sagen ja, jetzt gab es schon teilweise Lösungen. Wie sahen die denn aus, die Annäherung?
Nun, wir hatten ja halt im sogenannten Rahmenabkommen, auch Ende der 90er Jahre, den Versuch, quasi Nordkorea zu einer Aufgabe seines waffenfähigen Nuklearprogramms zu bewegen. Im Gegenzug sollten sie einen halt eben nur für zivile Zwecke nutzbaren Reaktor halten, plus halt schweres Heizöl. Dieses Abkommen ist im Endeffekt zusammengebrochen. Notabene nicht nur, weil die Nordkoreaner sich nicht dran gehalten haben, die haben im Heimlichen dann ein zweites Programm aufgefahren, sondern auch, weil sich die Amerikaner nicht dran gehalten haben. Der Kongress hat die Mittel nicht freigegeben. Also insofern, da macht man sich es manchmal ein bisschen zu einfach zu sagen, die Schuld liegt immer nur auf der nordkoreanischen Seite. Die Geschichte ist ein bisschen komplizierter.
Wie groß ist die Angst vor einem Atomkrieg in den USA?
Es gibt große Sorgen in den USA. Auch da ist Amerika gespalten, wie so in vielen Fragen im Moment. Die Donald Trump unterstützen, finden das richtig, dass endlich ihr Präsident da starke Worte findet. Aber es gibt, und in Zahlen, natürlich wird das auch in Umfragen gemessen, eine Mehrheit der Amerikaner ist ähnlich besorgt, wie wir hier auch in Europa besorgt sind. Experten sagen ja, in spätestens 2 Jahren wird Nordkorea soweit sein, dass ein Atomsprengkopf in eine solche Interkontinentalrakete passt.
Professor Köllner, was muss jetzt passieren, wenn wir hören, es sind vielleicht nur noch 2 Jahre?
Naja, de facto ist natürlich Nordkorea schon eine Atommacht. Man verfügt über genug waffenfähiges Plutonium und Uran, um schätzungsweise 40 bis 60 Sprengköpfe damit zu bestücken. Die Frage ist halt, wie weit diese im Falle eines Falles halt transportiert werden können. Natürlich wird auch gerne in Sonntagsreden dieses Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas immer wieder hochgehalten. Ich denke, das ist aber halt eine Illusion, von der man sich halt auch lösen muss. Nordkorea wird die Atombomben nicht aufgeben. Für sie, das Land ist es das ultimative Abschreckungsmittel schlechthin. Man kann höchstens ausloten, ob ein Einfrieren des Programmes möglich ist, wenn halt die Rahmenbedingungen stehen. Und hier muss dann eben auch die Diplomatie ins Spiel kommen.
Und da sagt Donald Trump, wenn ich das direkt ergänzen darf, dieser Punkt darf nicht erreicht werden. Das werden wir nicht akzeptieren. Da kann man kritisieren, das ist realitätsfremd. Ich stimme Ihnen absolut zu. Die Nordkoreaner sind schon längst so weit. Und deswegen ist diese Unsicherheit in Amerika da. Ja, wenn Trump sagt, das wird nicht passieren, das darf nicht passieren, dann ist möglicherweise geplant, in irgendeiner Form das Regime zu Fall zu bringen. Man spricht über unterschiedliche militärische Szenarien. All diese militärischen Szenarien sind sozusagen auch von Militärexperten als sehr unrealistisch und extrem gefährlich bezeichnet worden.
Diese sogenannten Enthauptungsszenarien, die von Attentat bis zu Angriffen gehen, wie sehen die aus?
Also es wird, wenn ich das gerade ergänzen darf, in Amerika immer diskutiert, Enthauptungsszenario, CIA-Agenten, die sich in welcher Form auch immer Kim Jong-un nähern und sozusagen den innersten Kern des Regimes ermorden. Also im Prinzip Kim Jong-un beseitigen. Halte ich für extrem gefährlich und das Risiko eines Gegenschlags oder eines Angriffs Nordkoreas dann auf Südkorea ist extrem groß. Die zweite Variante, die immer diskutiert wird, ist ein massiver Angriff von Amerika in Unterstützung Südkorea und Japan auf ganz zentrale politische, militärische Schaltzentralen und auch die mobilen Abschussrampen. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner wissen, wo diese mobilen Abschussrampen überall stehen. Auch das extrem risikoreich.
Ja, dann kommt die Artillerie ins Spiel. Also der ganz normale, konventionelle Wahnsinn, richtig. 50 Kilometer von Seoul, ich weiß nicht, wie viele tausend Geschütze da stehen. Das ist nicht alles Schrott.
Nein.
Und dann hast du so viele Tote in Seoul, das Risiko wirst du nicht eingehen. Und wenn selbst Steve Bannon sagt, der Kettenhund von Trump, jetzt ja nicht mehr im Amt, aber er wird immer noch seine Stritten ziehen, they got us, die haben uns, weil jede militärische Option keine ist, dann ist er damit schon besiegelt, es geht nicht und irgendwann müssen Worte her.
Und selbst wenn sie es schaffen würden, nun die erste Riege auszuschalten ohne Gegenangriff, was würde das bedeuten? Was würde das für die Machtverhältnisse in Nordkorea bedeuten?
Nun, viele Optionen innerhalb des Kimschen Familienclans gibt es nicht mehr. Aber die Geschichte zeigt natürlich auch, dass halt Wechsel innerhalb des Regimes durchaus möglich sind. Also zum Beispiel, dass ein Militärjunta dann eben die Führung übernimmt. Und ob das unbedingt dann besser ist und halt zu mehr Stabilität oder gar Verhandlungsbereitschaft führt, das sei doch mal dahingestellt.
Jetzt haben wir gesagt, es müssen also Worte her, Diplomatie. Sie haben gesagt, die Diplomaten vor Ort sind da nicht involviert. Kanzlerin Merkel hat angeboten zu vermitteln. Kann sie da eine Rolle spielen? Ist sie aus nordkoreanischer Sicht und aus US-Sicht überhaupt eine Frau, die da sozusagen die beiden Seiten zusammenbringen kann?
Nun, aus nordkoreanischer Sicht ist sie vermutlich jetzt nicht die erste Ansprechpartnerin bei möglichen Gesprächen als Unterhändler. Wir haben ein Format, das etabliert ist. Das sind die 6-Parteien-Gespräche. Das ursprüngliche Ziel der Amerikaner, an dem man ja auch offiziell noch festhält, ist eben das der Denuklearisierung. Davon wird man sich eben verabschieden müssen. Indes ist es nicht ganz auszuschließen, dass auch halt dann eben Staaten, die jetzt bisher keine zentrale Rolle gespielt haben, hier aktiv werden können. Aber die müssen natürlich auch den Auftrag halten. Man kann sich ja nicht selbst den Auftrag halt geben. Und insofern dieses öffentliche Angebot jetzt halt, und so habe ich es verstanden von Frau Merkel, das ist ein löbliches, aber ob darauf dann halt zugegriffen wird, das muss man sehen. Ich bin da persönlich etwas skeptisch.
Jetzt ist US-Präsident Trump nach China weitergereist. Auch ein wichtiger machtpolitischer Ort dort in der Region. Welche Rolle hat China jetzt?
China wird vielerorts inzwischen als die Stimme der Vernunft halt wahrgenommen. Obama hatte ja zumindest eine recht ausgefeilte Asien-Strategie, die auf verschiedenen Komponenten beruhte. Trump hat da quasi am ersten Tag, nachdem er ins Amt gekommen ist, die amerikanische Beteiligung an der Transpazifischen Partnerschaft, also des großen Freihandelsabkommens, aufgekündigt, um einen besseren Deal zu bekommen, bessere bilaterale Deals
schwerer,
zu bekommen.
Schwerer strategischer Fehler.
Das war in der Tat ein Schuss ins eigene Kniegelenk. Und in China konnte man gar nicht glauben, wie sehr halt da dann in die Karten gespielt wird. Xi Jinping konnte sich in Davos halt als prominenter Vertreter des Freihandels präsentieren. Also in der Tat, in China ist man eigentlich, nachdem man ja sehr viele Bedenken hatte, eigentlich sehr glücklich über die Art und Weise, wie das Weiße Haus geleitet wird.
Wir hatten eben schon das Stichwort Sanktionen angesprochen. Was soll da aus US-Sicht von Chinas Seiten passieren?
Die Amerikaner könnten sich natürlich vorstellen, dass die Chinesen noch eine Schippe halt drauflegen, dass es halt dann zu einem völligen Embargo kommt, überhaupt keine Kraftstofflieferungen nach Nordkorea. Die Chinesen haben sich bewegt, sehen inzwischen Sanktionen auch als notwendig an, aber stehen natürlich vor diesem gewaltigen Balanceakt, ihre Interessen halt ins Gleichgewicht zu kriegen. Ja, nukleares Nordkorea, das wird auch als Bedrohung gesehen, aber eben ein möglicher Zusammenbruch Nordkoreas, wenn man die Schraube zu sehr andreht, das hat natürlich dann auch halt, hätte Folgen für China, die man nicht halt sehen möchte. Flüchtlingsströme, unkontrollierte Nuklearwaffen dann. Also insofern, man tut das Nötige, um die Amerikaner halt auch zufriedigen, auch um Signale nach Pyongyang zu senden, aber es hat auch seine Grenzen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie eine Diskussion zum Thema Krise ohne Ausweg, Nordkorea und die Bombe. Es diskutierten Uwe Schwering, Korrespondent der ARD in Tokio, Martin Ganselmeier, Korrespondent der ARD in Washington und Professor Dr. Patrick Köllner, der Direktor des GIGA-Instituts für Asienstudien. Die Moderation hatte Julia Niharika-Sen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.